Wie ein unaufhaltsames Perpetuum mobile kommt das Stück in Gang. Stetig schlägt der unerbittliche 12/8-Rhythmus. Und ebenso unerbittlich kennen die Instrumente zunächst nur eine Richtung, nach oben, außer der Generalbass. In einem gewaltigen Orgelpunkt hält er für ganze 9 Takte unbeirrt an dem tiefen E fest, bevor auch er vom Sog des Perpetuum mobile erfasst wird und die Ereignisse ihren Lauf nehmen. Was nun folgt, ist ein ergreifender Klagegesang. Ein Lamento der Tochter Zion über den Verlust ihres Bräutigams Jesus Christus, den Erlöser Jerusalems. Über den Gottessohn, der von Menschenhand gekreuzigt wurde und im Vorfeld dieser abscheulichen Tat sein Kreuz sogar noch selbst zum Richtplatz tragen musste. Entsetzen allenthalben. Wen? Wie? Was? Wohin? Das sind die Fragen, die die aufgewühlte Gemeinde der Gläubigen der Tochter Zion entgegenwirft. Und die antwortet geduldig. Zum Gespräch der Tochter Zion mit der Gemeinde gesellt sich noch eine weitere Ebene. Hoch über dem Dialog der beiden Chöre breitet plötzlich ein dritter, nur aus Sopranen bestehender Chor einen Cantus Firmus aus. O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Das alte Agnus Dei-Lied aus der Reformationszeit. Es schallt gewissermaßen aus der Gegenwart zurück nach Golgatha, und zugleich in die Zukunft und macht nun eines unmissverständlich deutlich. Hier klagt nicht allein die Gefolgschaft Jesu über die Hinrichtung des Messias. Vielmehr beweinen alle Zeiten gemeinsam den Verlust des Heilands und bestaunen zugleich seine unermessliche Güte und Geduld mit uns Menschen.
O Lamm Gottes, unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden geduldig. Wiewohl du warest verachtet, all Sünd hast du getragen, sonst müssen wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesu Christ.
Ohne Zweifel, der monumentale Eingangschor von Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion ist eine Klanginstallation, der man sich kaum entziehen kann. Sie wirkt wie die musikgewordene Variante eines riesenhaften Freskos, das ein Michelangelo oder Leonardo leider nie malte und das den Kreuzestod Jesu aus mehreren Perspektiven zeigt. Aus dramaturgischer Sicht liefert es aber auch den perfekten Appetitmacher auf das folgende Passionsdrama und mit dem raffinierten, doppelchörigen Aufbau samt eingeflochtenem Cantus Firmus zugleich eine Verdichtung all jener Spezialeffekte, die Bach im Laufe des riesenhaften Werkes anbringen wird.
Thank you.
Angesichts der Vertrautheit, die die Klänge heute in unseren Ohren auslösen, fällt es schwer zu glauben, dass wir wenig Konkretes über die Entstehungsumstände der Matthäuspassion wissen. Gesichert ist nur, dass Bach sie am Karfreitag 1736 in der Leipziger Thomaskirche aufführte und zu diesem Anlass mit großer Sorgfalt eine Reinschrift der Partitur erstellte. Sie ist der eigentliche Überlieferungsträger der Matthäuspassion. Hinzu treten originale Aufführungsmaterialien aus diesem Jahr und für eine weitere Darbietung Anfang der 1740er Jahre. Ältere musikalische Originalquellen gibt es nicht. Jedoch muss die Matthäuspassion spätestens 1729 existiert haben. Den wichtigsten Beleg dafür liefert ihr Textdichter Christian Friedrich Henrici, ein Leipziger Jurastudent, der in den 1720er Jahren unter dem Pseudonym Picander Verse auf allerlei Anlässe schrieb und dafür gefragt war wie kein zweiter. Die erste Frucht seiner Zusammenarbeit mit Bach war die Schäferkantate, entstanden für den Geburtstag von Herzog Christian zu Sachsen-Weißenfels im Februar 1725. Keinen Monat später erklangen die gleichen pastoralen Noten zum Osterfest in den Leipziger Hauptkirchen. Denn Picander lieferte dem Thomaskantor einen neuen Text, der sich perfekt unter die Noten der Schäferkantate legen lässt. Das pragmatische Verfahren wird heute vornehm als Bachsches Parodieverfahren bezeichnet. Picanders Bereitschaft, sich auf das enge Korsett des Parodieverfahrens einzulassen und seine ausgesprochen bildhafte Sprache dürften ihn in Bachs Augen zu einem idealen Kooperationspartner gemacht haben. Jedenfalls muss sich die Zusammenarbeit der beiden in der Folgezeit intensiviert haben. Bestes Zeugnis dafür sind opulente Gedichtsammlungen, die Picander ab 1725 in mehreren Teilen drucken ließ und in denen viele Texte zu Werken auftauchen, die Bach nachweislich vertonte. Hier erscheint im zweiten Band, publiziert im Jahr 1729, das Libretto der Matthäuspassion. Die Überschrift lautet:
Texte zur Passionsmusik nach dem Evangelisten Matteo am Karfreitage bei der Vesper in der Kirche zu St. Thomae.
Karl Friedrich Zelter, der Lehrer Mendelssohns und Leiter der Berliner Singakademie, der exakt 100 Jahre später die epochale erste Wiederaufführung der Matthäuspassion initiieren wird, erwähnt in einem Brief, ihm läge ein, Zitat, alter Kirchentext vor, der eine Leipziger Aufführung im Jahr 1729 belegen würde. Unklar ist, ob er damit einen bis heute nicht wieder aufgetauchten Einzeldruck anlässlich der Darbietung am Karfreitag 1729 meinte oder lediglich auf den Abdruck in Picanders Gedichtsammlung anspielte. Deshalb bleibt offen, ob Bach 1729 tatsächlich die Matthäuspassion aufs Programm setzte. Allerdings 18 Sechzehntelnoten auf der Rückseite einer Bratschenstimme, die im Frühjahr 1727 für eine Aufführung des großen D-Dur Sanctus unter Bachs Leitung angefertigt wurden, liefern Grund für die Annahme, dass die eigentliche Geburtsstunde der Matthäuspassion schon 2 Jahre früher geschlagen hatte. Jene 18 Noten gehören nämlich nicht zum Sanctus, sondern zum Violinpart der letzten Arie aus der Matthäuspassion – Mache dich, mein Herze, rein. Es scheint, als ob sie der verantwortliche Kopist versehentlich auf den besagten Papierbogen notierte, und zwar kurz bevor oder kurz nachdem er dort den Viola-Part des Sanctus niedergeschrieben hatte. Dieser Befund lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Offensichtlich wurden in Bachs Kopierstube unmittelbar vor dem Osterfest 1727 nicht nur Aufführungsstimmen zum großen Sanctus, sondern auch zur Matthäuspassion ausgeschrieben. Und weil wir mit Bestimmtheit wissen, dass Bach an den Karfreitagen 1724 und 1725 jeweils seine Johannespassion musizierte und 1726 dann eine wesentlich schlichtere Markuspassion von Kaiser auf die Pulte legte, kann die Matthäuspassion auch nicht noch früher entstanden sein, sondern dürfte im Frühjahr 1727 das Licht der Welt erblickt haben. Gewiss, Für manchen mag sich das Abwägen des Uraufführungstermins wie musikalisch wenig relevantes Philologengeschwätz anhören. Tatsächlich aber hat die genaue Datierung eine gewisse Brisanz für die Bewertung der Musik. Denn wir wissen ebenfalls, dass Bach nur 3 Wochen vor dem Karfreitag 1729 in Köthen seine nur textlich erhaltene große Trauermusik für den verstorbenen Fürsten Leopold aufführte. Auch sie basiert auf Versen von Picander. Und ähnlich wie bei der Schäferkantate und dem Osteroratorium lassen sich die Texte der Köthener Trauermusik wunderbar unter die Noten der Arien aus der Matthäuspassion legen. Lass Je nachdem, ob die Matthäuspassion also am Karfreitag 1727 oder 1729 Premiere hatte, war sie Henne oder Ei, sprich Originalkomposition oder, wie schon zuvor das Osteroratorium und später das Weihnachtsoratorium, Produkt von Bachs Parodieverfahren. Allerdings, und das mag uns beruhigen, unterm Strich sprechen derzeit doch weit mehr Indizien für eine Entstehung bereits 1727. Und deshalb wollen wir fest daran glauben, dass Bach die Noten ihrer unvergänglichen Arien originär für die Vertonung des Librettos der Matthäuspassion ersann.
Komm, süßes Kreuz, komm, süßes Kreuz. Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer.
An der Matthäuspassion ist alles riesenhaft. Ihre schiere Länge von fast 3 Stunden ist innerhalb der Vertonungen biblischer Passionsberichte ohne Beispiel. Singulär ist ebenfalls, dass das Stück durchgängig für 2 4-stimmige Chöre und 2 Orchester komponiert ist, die sich zwar an einigen Stellen vereinen, oft aber abwechselnd agieren. Viel ist darüber spekuliert worden, ob dieser doppelchörige Aufbau bereits der Urfassung eigen war und ob Bach die beiden Ensembles nicht nur getrennt voneinander, sondern, um die dialogische Struktur gewissermaßen im Surround-Modus hörbar zu machen, sogar auf gegenüberliegenden Emporen aufstellte. Die Thomaskirche verfügte seinerzeit über eine kleine zusätzliche Empore mit Orgel, hoch über der Vierung am Ostende des Kirchenschiffs. Hier, im sogenannten Schwalbennest, könnten durchaus die Musiker des zweiten Chors oder zumindest die Sänger des Cantus Firmus im Eingangschor aufgestellt gewesen sein. Erster Chor und erstes Orchester haben sicherlich von der großen Chor- und Orgelempore am gegenüberliegenden Westende des Kirchenschiffs musiziert. Zu einer solchen experimentellen Aufstellung würde auch passen, dass im Jahr 1736 der Küster der Thomaskirche anlässlich der Wiederaufführung der Matthäuspassion in seiner Chronik kurz und bündig vermerkte:
Musiziert mit beiden Orgeln.
Strukturell folgt die Matthäuspassion dem schon in Bachs Johannespassion etablierten Modell. Das Rückgrat des Stückes ist der Passionsbericht aus den Kapiteln 26 und 27 des Matthäusevangeliums in der Übersetzung Martin Luthers. Er wird weitgehend vorgetragen vom Evangelisten im schlichten Secco-Rezitativ. Bach zeichnet die Rolle des Evangelisten als die eines stets mitfühlenden Erzählers, der in manchen Momenten auch hörbar die Fassung verliert. Etwa, wenn er seinem Entsetzen über Petrus, der seinen Herrn noch vor Morgengrauen 3-mal verleugnet hat, in einem tief traurigen Melisma Ausdruck verleiht.
Warum er an sich zu verfluchen und zu schwören? Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald kräht er der Hahn. Da dachte Petrus,
Die wörtlichen Reden innerhalb des Evangeliumstextes übernehmen in der Matthäuspassion einzelne Sänger aus dem Chor heraus, die von der Generalbassgruppe begleitet werden. Eine musikalische Sonderstellung hat nur die Person des Jesus, den Bach, wie üblich, mit einem Bass besetzt. Seine Worte werden nämlich nicht allein vom Generalbass, sondern stets von einem vierstimmigen Streichersatz untermalt. Und dies hat einen gewaltigen Effekt. Denn unwillkürlich hören wir so bei jedem Wort des Heilands gleichsam den Heiligenschein aufleuchten.
Er antwortete und sprach, der mit der Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn geht zwar dahin, von ihm geschrieben steht. Doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen so verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre.
Nur ein einziges Mal fehlt der Heiligenschein. Und zwar bei den berühmten letzten Worten, die Jesus an seinen Vater richtet. Auch dies ist keine beliebige Entscheidung, denn mit der Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, zeigt Jesus erstmals menschliche Züge. Und die gehen bei Bach tief unter die Haut.
Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach,
Das dritte Element der biblischen Textbestandteile sind die Aussprüche des Volkes. Bach vertont sie in insgesamt 19 Turba-Chören, die zum überwiegenden Teil von beiden Sängerchören vereint im achtstimmigen Satz vorgetragen werden und bei räumlich getrennter Aufstellung eine ungeheure Wirkung entfalten. Die stilistische Bandbreite dieser Volkschöre ist groß. Sie reicht von machtvollen einstimmigen Gesängen bis hin zu raffinierten Polyphonensätzen, die an den dramatischsten Stellen des Geschehens mit gewaltigen Intervallsprüngen und ungewöhnlichen Modulationen die Grenzen des musikalisch Zumutbaren mehr als ausreizen. Manchmal bedarf es sogar nur eines einzigen Akkords aus Bachs Feder, um die ganze zerstörerische Kraft der Volksmassen erschütternden Klang werden zu lassen, namentlich in dem Moment, als Pilatus die Menge befragt, welchen der beiden Gefangenen er begnadigen soll.
Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben?
Sie sprachen,
Pilatus sprach zu ihnen,
was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus?
Sie sprachen alle,
doch die Matthäuspassion wäre nicht dieses einzigartige, vielschichtige Gebilde, wenn sie die Passionsgeschichte nur aus der historischen Perspektive erzählen würde. Hinzutreten, wie in den zeitgenössischen Figuralpassionen üblich, zwei weitere. Dies sind zunächst die vierstimmigen Choralsätze, die in der Matthäuspassion an 14 Stellen die Handlung unterbrechen und einen unmittelbaren Kommentar der lutherischen Gemeinde auf das historische Geschehen liefern. Sie haben einen unverkennbar didaktischen Ansatz, denn die von Bach oder Picander ausgewählten Choraltexte, darunter allein 5 Strophen aus Paul Gerhardts Passionslied »O Haupt voll Blut und Wunden«, sollen immer auch deutlich machen, dass die Schuld am Verrat und der Kreuzigung des Gottessohnes nicht allein auf den historischen Protagonisten und den aufgebrachten jüdischen Volksmassen lastet, sondern dass wir Menschen zu allen Zeiten mit unseren Unzulänglichkeiten eine Mitschuld tragen. Eine der vielen Stellen, an denen dies unmissverständlich zum Ausdruck kommt und zugleich der Passionsbericht durch einen eingefügten Choral im Hier und Jetzt reflektiert wird, ist der Moment beim Abendmahl, wo Jesus seinen Jüngern vorhersagt, dass einer unter ihnen sein Verräter sein wird. Erregt und entrüstet fragt der erste Chor im Namen der Jünger: Herr, bin ich's? Und natürlich ist es kein Zufall, dass Bach diese Frage im Chor genau 11-mal singen lässt. Denn in seiner musikalischen Deutung hat der tatsächliche Verräter, Judas, der 12. unter den Jüngern, in diesem Moment sicherlich betreten zu Boden geschaut. Der anschließende Choral freilich lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass wir alle mit Judas nicht frei von Sünden sind und dafür ebenfalls büßen sollten. Wenn der biblische Passionsbericht das Rückgrat und die Choräle sozusagen das Gehirn oder mahnende Gewissen in Bachs Matthäus-Passion bilden, so sind die 16 groß angelegten Arien ihr Herzstück. Sie nehmen nicht nur den breitesten Raum in der Partitur ein, sondern sind auch die Momente, in denen mit gedichteten Versen Picanders über die Geschehnisse reflektiert und mit Bachs Noten meditiert wird. Und so das Stück zu einer persönlichen Deutung der Leidensgeschichte durch die Brille zweier Autoren des frühen 18. Jahrhunderts gerät. In überbordend metaphernreicher Sprache dichtet Picander beispielsweise über die Salbung eines Weibes in Bethanien:
Buß und Reu, Buß und Reu knirscht das Sündenherz entzwei, dass die Tropfen meiner Zähren angenehme Spezerei treuer Jesu dir gebären.
Kein Wunder, dass die aufgeklärte Nachwelt mit Abscheu auf derartige hochbarocke Lyrik schaute und etwa Karl Friedrich Zelter, der Lehrer Mendelssohns, über die in seinen Augen unerträglichen bemusigten Schmierereien und Reimereien Picanders in der Matthäus-Passion gegenüber Johann Wolfgang von Goethe entsetzt ausrief:
Wenn ein heutiger ein pikantisches Gedicht in Musik setzen sollte, er müsse sich kreuzieren und segnen. Und sieht man, was sie damals in Musik setzten, so weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll über die Unschuld, mit welcher man sich im Besseren glaubte.
Aber es sind gerade die Arien, ihre überragende musikalische Qualität, ihre oft vorangestellten Accompagnato-Rezitative und die ganz natürlich wirkende Einbindung dieser Meditationen in die historische Passionshandlung, die den unaufhaltsam auf die Kreuzigung zusteuernden Lauf immer wieder aufhalten und so zentrale Momente des Kreuzweges in einprägsamen Momentaufnahmen einfrieren. In 5 Arien ist es, wie schon im Eingangschor, die Tochter Zion, also das personifizierte Jerusalem, das seine Empfindungen ausdrückt. In einigen dieser Arien erklingen zusätzlich kurze Einwürfe eines Chores, der laut Picander die gläubige Gemeinde repräsentieren soll. Diese Konstellation sorgt dafür, dass es, ebenfalls analog zum Eingangschor, in besagten Sätzen zu unmittelbaren Dialogen zwischen dem reflektierenden historischen Jerusalem und der gegenwärtigen lutherischen Gemeinde kommt. Und deshalb kann hier Bach weitere, überaus kunstvolle Engführungen von Arien, Chor- und Choralmelodien präsentieren. Eine der kraftvollsten Verbindungen aus all diesen Elementen ist die Szene im Garten Gethsemane am Ende des ersten Teils. Als Reflexion auf den Judaskuss und die Gefangennahme trägt die Tochter Zion ein Duett vor, in das der Chor der Gläubigen fassungslos immer wieder die Worte »Lasst ihn, haltet, bindet nicht« hineinschreit.
So ist mein Jesus nun gefangen. Mond und Licht ist vor Schmerzen untergangen, weil mein Jesus ist gefangen. Sie führen ihn, er ist gebunden.
Wie in einer albtraumartigen Zeitlupensequenz wird das Bild der Gefangennahme Jesu so wieder und wieder gezeichnet. Doch schließlich entlädt sich der ganze Zorn der Gemeinde und ihr Wunsch, dem Verräter Judas alle Qualen der Hölle zu bescheren, in einem gewaltigen Inferno, das in der älteren Musikgeschichte ohne Beispiel ist.
Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden. Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle. Zertrümmere, verderbe, verschlinge, zerschelle mit plötzlicher Wut den falschen Verräter, das mörderische Blut.
Es ist unmöglich, innerhalb einer halben Stunde auf all jene Schönheiten, Besonderheiten und komponierten Weltwunder hinzuweisen, mit denen die Partitur der Matthäus-Passion übersät ist. Wie nirgendwo sonst hat Bach hier alle seine musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten in einem einzigen Werk verdichtet. Und dies mag auch der Grund dafür sein, dass die Matthäus-Passion inzwischen weit über ihre ursprüngliche Funktion hinaus und über alle konfessionellen und geografischen Grenzen hinweg Gehör findet. Denn ihre Wirkung entfaltet sich auch gegenüber Menschen, die weder ihren Glauben mit den verantwortlichen Autoren Bach, Picander, Martin Luther und Paul Gerhardt teilen, noch den Text der Matthäus-Passion verstehen.
Nun ist der Herr zur Ruhe gebracht.
In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion des göttlichen Bach gehört. Jedes Mal mit demselben Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium.
Also sprach Friedrich Nietzsche im Jahr 1870. Und also schwärmte 50 Jahre später auch der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom, der Bach sogar zum 5. Evangelisten erklärte. Aber ganz ehrlich, all dieser prominenten Fürsprecher bedarf es eigentlich gar nicht. Die 2800 Takte der Matthäus-Passion sprechen für sich. Das Werk lobt den Meister, und zwar buchstäblich mit jeder Note. Und es markiert den Endpunkt und zugleich Höhepunkt einer atemberaubenden Serie von über 150 Kantaten und zwei Passionen, die Bach innerhalb seiner ersten 4 Jahre im Thomaskantorat zu Papier brachte. Den Sonderstatus des Stücks innerhalb von Bachs Œuvre, aber auch in Abgrenzung zur kleiner dimensionierten Johannespassion, belegt uns Bachs Frau Anna Magdalena. Auf eine einzelne Continuo-Stimme, deren Zuweisung anscheinend unklar war, schrieb sie, gewissermaßen in sächsischer Lautschrift:
Zur großen Passion gehöre ich.
Ja, groß ist Bachs Matthäus-Passion in der Tat. Und es ist gut möglich, dass ihre Vorbereitung und Aufführung 1727 und oder 1729 Bachs Thomaner und Teile des Leipziger Publikums überforderte und deshalb manchen Kritiker auf den Plan rief. Zu bedauern ist jedenfalls, dass Bach bei aller Mühe, die die Darbietung seiner Werke erforderte, von seinen Vorgesetzten augenscheinlich nicht einen Bruchteil jener Dankbarkeit und Verehrung erfuhr, die ihm die Nachwelt zollt. Ganz im Gegenteil. Zu den großen Ungerechtigkeiten der Musikgeschichte gehört, dass Bach selbst sich bald nach dem Karfreitag 1729 genötigt sehen wird, sich mit ganz grundsätzlichen Fragen zum Fortbestand des Thomanerchors auseinanderzusetzen und in ihm sogar der Wunsch aufkommen wird, Leipzig so schnell wie möglich zu verlassen. Aber dies wird Gegenstand der folgenden Sendung sein.